For the Recorded, der Podcast für Musik, Business, Politik und Gesellschaft.
Ich bin Punk geworden, erstmal weil ich die Attitude gut gefunden habe und dann habe ich mir die Musik angeeignet. Selbstermächtigung und Kontrolle über deinen künstlerischen Ausdruck und keiner quatscht dir rein. Das war von Anfang an bei den Toten Hosen das Allerwichtigste. Das ganze Konstrukt ist von der Pike auf so Punk, wie es nur irgendwie geht.
Hallo, ich bin Florian Drücke, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Musikindustrie und das ist For the Recorded, der Podcast für Musik, Business, Politik und Gesellschaft. Heute darf ich Patrick Orth in unserem Podcast begrüßen. Patrick Orth ist Musikmanager und Geschäftsführer der bandeigenen Musik- und Managementfirma der Toten Hosen, JKP, Jochens kleine Plattenfirma in Düsseldorf. Shoutout an Jochen an dieser Stelle. Darüber hinaus ist er Manager der Broilers, Feine Sahne Fischfilet, Beatsteaks und in Extremo. Seit 25 Jahren verantwortet er die Vermarktung der Musik, die Öffentlichkeitsarbeit sowie zahlreiche weitere Bereiche rund um die Toten Hosen und kümmert sich gemeinsam mit der Band um deren geschäftliche und strategische Ausrichtung. Nach dem Abitur begann er seine professionelle Laufbahn in der Musikindustrie als Pressepromoter in der Frankfurter Zentrale von CBS Schallplatten. Nachdem er bereits 1983 die Toten Hosen kennengelernt hatte, folgte er 1989 dem Ruf der Band zu deren damaligen Label Virgin nach München, wo er für sie und andere Acts als Produkt- und A&R-Manager tätig war. Als sich die Toten Hosen 1995 mit ihrem eigenen Label selbstständig gemacht haben, übernahm er im Rheinland das Produktmanagement sowie die Leitung der Promotion. Anfang 1997 gewann ihn Multiunternehmer Richard Branson als verantwortlichen Geschäftsführer für die Gründung seines neuen Musiklabels V2 Records, V2 Records in Berlin. Im Herbst 99 kehrte Patrick Orth auf Bitten der Toten Hosen nach Düsseldorf zurück, wo er seither als Geschäftsführer tätig ist und die Firma zu einem der führenden Player der unabhängigen Rockszene im deutschsprachigen Raum ausbaute. Gemeinsam mit seinem Team verantwortet er neben den Recorded Music Aktivitäten der Band ebenso deren Musikverlag Patricks kleiner Musikverlag. Als ausgewiesener Musikliebhaber ist er darüber hinaus immer wieder interdisziplinär aktiv. 2013 entdeckte er die Antilopen Gang, veröffentlichte deren ersten drei Alben und übernahm 2024 erneut das Management von In Extremo. Lieber Patrick, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich freue mich extrem, dass wir heute die Gelegenheit haben, uns ganz ungestört zu unterhalten.
Vielen Dank, bin gespannt.
Was für ein Intro. Das Intro zeigt schon, wie viele verschiedene Perspektiven du mitbringst. Und das ist für unsere Hörerinnen und Hörer ja etwas, was wahrscheinlich auch challenging ist, weil wir oft Menschen hier haben, die eine ganz spezifische Rolle haben. Und du bist quasi die Rollenversammlung schlechthin, weil du auch über deine Karriere ja so viele Einblicke hattest und jetzt auch noch natürlich in geschäftlicher Verantwortung stehst. Wir fangen aber mal an einer anderen Stelle an und fangen mal wirklich mit Musik an und der Frage, wie Musik in dein Leben gekommen ist.
Also eigentlich, seitdem ich mich als denkendes Individuum wahrnehme, ist Musik somit das Wichtigste für mich. So, also als ich aus der Kindheit rausgegangen bin, so mit, wann ist das, nur mit 10, 11, ist das relativ sehr schnell prominent in mein Leben getreten, so als identitätsstiftendes Ding für mich.
Mit Beethoven, Mozart?
Ja, nee, ich glaube, die erste Platte, ich glaube, es ging klassisch mit Otto Walkes los in den 70er Jahren. Das war ein Riesending damals, so, ne? Das war zwar jetzt nicht direkt Musik, aber es hatte ja auch so, ne, so, es gibt so Querreferenzen von dem Werk von dem Kollegen. Und dann Udo Lindenbergs Sister King Kong hieß das Ding, glaube ich. Aber Arrival, also so Geschenke von den Eltern und Bonnie M. Night Flight to Venus.
Jawohl.
So, ne? Also so mit 10,
also Punk, Hauptsache Punk.
Ja, ne, also so, keine Ahnung, so ein Geschenk bekommen und fand ich ganz interessant. Und dann musste es aber auch relativ schnell harte Musik sein. So, ne? Also so klassisch, was man da halt so gehört hat, Ende der 70er Jahre. Deep Purple, also so Kram halt, ne? So härtere Rockmusik. Und hatte dann auch so 79, da war ich so 12, 13, schon eine sehr rebellische Phase. Also so, es ging, ich komme aus einer super bürgerlichen, gut situierten Familie. Mein Vater hat sein ganzes Leben bei der Dresdner Bank gearbeitet. Meine Eltern sind bis ins hohe Alter verheiratet gewesen, bis mein Vater gestorben ist. Also richtig top Kindheit, behütet, war immer genug Geld da. Aber ich war dann so mit 12, 13 so per se nicht einverstanden. Gab es keinen Auslöser irgendwie, ne? Aber ich war nicht einverstanden und dazu musste dann auch der Soundtrack her. So, ne, ging dann erst so los mit so anpolitisiert und mit 13 im Frankfurter Westende auf meiner ersten Hausbesetzung gewesen am 1. Mai 1980. Und da,
ne, mit 13?
Es war um die Ecke. Man konnte abends dann zu Fuß nach Hause gehen. So, ne, beim Rock gegen Rechts, nach dem Rock gegen Rechts Festival wurde die Siesmeierstraße besetzt. Und dazu war der Soundtrack, da konnte man jetzt nicht Supertramp dazu hören. Ne? Und da gab es dann so die ersten Artikel im Stern, so "Wir sind der letzte Dreck" war der Überschrift über Punks in Hamburg und das fand ich total super. Das so, wow, so möchte ich auch sein.
Und da würdest du sagen, da hast du dich schon mit Punk identifiziert?
Ja, ohne selber einer gewesen zu sein, aber ich wusste so, da will ich dazugehören, was muss ich machen? Ah, man muss die und die Musik hören und man muss so und so aussehen. Mhm. So, ne? Und dann klar, Haare abgeschnitten und Sex Pistols Platte gekauft und Ramones gekauft und so bin ich dann da halt reingerutscht. Und leider meine alte Plattensammlung, das weiß nicht besonders viel, was ist irgendwie 30 LPs gewesen sein, aber die erstmal verkauft, bevor ich meine neue Peer Group zu mir eingeladen hat, damit man nicht so als der Hippie dann dasteht. So, ne? Habe ich 10 Jahre später bitterlich bereut und seitdem nie wieder eine Schallplatte verkauft.
Ja, und
bei Punk war natürlich auch ganz wichtig, also neben der rebellischen Attitude, die mich da reingeholt hat, war auch klar, also man musste eine bestimmte Musik hören, man musste eine bestimmte Frisur haben und man musste aber auch bestimmte Dinge tun. Also es war schon angesagt, nicht nur zu konsumieren, sondern auch selber machen. Also entweder...
Also nicht nur konsumieren, ist mehrdeutig. Ne?
Also. Naja, also entweder eine Band gründen, ja, so, oder Konzerte veranstalten oder mein Ding war halt, weil ich immer gut reden konnte, eine eigene Punk-Zeitung, also ein sogenanntes Fanzine machen. Das war dann halt so mein Ding und habe dann über das geschrieben, was da so in dieser 30, 35 Personenszene so los war. Konzerte, wer mit wem. Man hat sich die Platten gekauft, die man rezensiert hat. Und darüber hat man sich dann so eine kleine, ja, so eine Szenepersönlichkeit halt aufgebaut. Man war quasi der Spiegel, ne, die Zeitung in der eigenen Stadt so. Da konnte man dann als geneigter Frankfurter Punker nachlesen, was so in der Punk-Szene so angesagt war.
Aber das heißt, du bist in dieser Phase, hast du dich mit Punk identifiziert, bist voll eingestiegen, bist eigentlich gleich schon zur Punk-Promotion geworden als Person und hast aber dann übersprungen, dass deine Eltern dir vorher gerne noch einen Bratschenunterricht oder Klavierunterricht.
Ich habe natürlich den klassischen, eine klassische Jugendmusikschule, ne, so Xylophon und Notenlesen.
Blockflöte, komm.
Blockflöte, ja, klar, logisch. Ja. Und dann auch Klavierunterricht, so, ne, aber natürlich viel zu faul gewesen und das mit dem Punk-Dasein war das alles Thema, war das natürlich total abgehakt dann sofort, so, ne. Also hatte aber auch nie Ambitionen als Musiker bis heute. Also ich bin kein, gibt ja ganz, oder weiß nicht, ob es die heute noch gibt, aber damals, als ich angefangen habe, Ende der 80er Jahre, gab es unheimlich viele verhinderte Musiker in den Plattenfirmen, so Eislaufmuttermäßig, die selber die ihre eigene nicht stattgefundene Karriere oder die sie gerne gehabt hätten, versucht haben, auf den Rücken ihrer Klienten zu kompensieren. Und diesen Komplex musste ich nie mit mir rumtragen, weil ich immer aus der Fanperspektive unterwegs gewesen bin, bis heute. Also bis heute bin ich in erster Linie Fan von allem, was ich mache. Und ich habe natürlich auch das Riesenprivileg, zurzeit nur mit Bands zu arbeiten, die ich persönlich auch aus irgendeinem Grund mag.
Naja, also so, ne? was ein Privileg, wie du selber sagst. Aber diese Klarheit an der Stelle ist natürlich schon auch eine schöne Ausgangslage, weil man nicht in Versuchung kommt, selber nochmal irgendwie sich an Schlagzeug setzen zu wollen. Und
ich bin Dienstleister.
So. Genau, genau. Und nochmal ganz kurz zum Thema dann wirklich Punk sein. Mit auch, du hast es gesagt, man selber auch machen, also du hast es Fernsehen, aber heißt auch dann selber nicht mehr zur Schule gehen und in Frankfurt?
Nee, also ich habe ein echt wildes Teenagerleben geführt, aber habe meinen Eltern so ein, zwei Dinge erspart. Also nie die Polizei zu Hause gehabt, mal so in U-Haft gekommen, aber nicht so, dass mich meine Eltern abholen mussten, irgendwo in der Demo an der falschen Stelle gestanden oder nicht hingeguckt, weil sich die Bierflasche irgendwo an die Wand geworfen, so Quatsch halt so, ne? Und ich habe die Schule irgendwie zu Ende gemacht, okay, weil natürlich das Abitur zu machen die beste Ausrede war, nicht wirklich arbeiten gehen zu müssen bis dahin. Oh, so Klassiker, einmal hängen geblieben und dann leider in der gleichen Stufe fast nochmal hängen geblieben, weil Naturwissenschaften immer Vollkatastrophe bei mir. Und meine arme Mutter musste dann da antreten und das Lehrerkollegium sozusagen belabern, dass ich mich noch einmal durchrutschen lassen, weil sonst wäre ich von der Schule geflogen.
Okay, also stabil, aber dann durchgezogen.
Und dann habe ich mich so durchgemogelt, sag ich mal. So, ne? Aber ich habe ein solides 3,0 Abitur in der Tasche.
Bist aber dann nie Klassensprecher geworden, aber Klassensprecher der Punks gewesen?
Naja, Klassensprecher war ich nie, nee, weil ich bin auf so einer echten Oldschool-Schule, also altsprachliches Gymnasium, das heißt erste Fremdsprache Latein.
Jawohl, bin am Start.
Zweite Fremdsprache Altgriechisch, dritte Fremdsprache
da bin ich rumgekommen.
Englisch, ja. So, ne, großes Latinum habe ich. So, aber da war ich natürlich der totale Freak da in der Schule. Ne? Also da gab es, also ich weiß noch, als es gab in den Klassen ober mir, gab es zwei auch Punktypen. Die dann aber beide irgendwann von der Schule geflogen sind. Klar, und das war so eine totale normale Schule. Ich muss immer lachen, wenn man irgendwo liest, ja, in den 80er Jahren, die Jugend war ja da so viel rebellischer. Also da, wo ich unterwegs war, sorry, nicht bei mir, kann ich nicht bestätigen.
Gut, aber damit hast du ja auch ein Alleinstellungsmerkmal oder ja, doch ein Alleinstellungsmerkmal gehabt in gewisser Weise, was du dann auch rüber, und so komme ich jetzt, ich näher mich deinem Berufsleben an, was du mit ins Berufliche genommen hast. Du warst Klassensprecher der Punks mit dem Fanzine, hast die Schule fertig gemacht und dann?
Na, ich wollte immer irgendwas mit Musik machen. Das war so mein Ding. Also ich ich habe mich durch die Schule durchgemogelt, weil waren halt eine super Zeit. Also speziell dann so die letzten paar Jahre, man war volljährig oder auch so kurz vor volljährig. Man konnte alles machen. Man hatte null Verantwortung und finanziert worden ist man. Ich habe mich damals schon weitestgehend selbst finanziert, weil ich habe in Frankfurt in einem Club in der Butch Cup gearbeitet und so als Stagehand Security Bier verkauft.
In einem Club. Ich meine, Legende der Club.
Musik, so, ne? Also und da sind halt auch im Laufe der 80er Jahre quasi alle meine Lieblingsbands, habe ich da so kennengelernt. Manchmal positiv überrascht gewesen, manchmal auch festgestellt, wow, tolle Musik zu machen heißt nicht, dass du ein Top-Typ bist. Also auch so, also war hochinteressant. So, anyway, auf jeden Fall dann, ne, irgendwann war klar so, Schule ist jetzt zu Ende. Dann war natürlich damals noch entweder Bund oder Zivildienst. So wie ich unterwegs war, konnte ich natürlich nicht zum Bund gehen. Also Schießen hätte mir schon Spaß gemacht, aber also nicht mit meinem damaligen Lebensweg. Also Zivildienst, so Klassiker, Altersheim, hat mir jetzt auch nicht geschadet, sag ich mal, rückblickend. Aber dann war auch klar, das hört auch irgendwann mal auf und was muss ich machen? Ich war heilfroh, dass ich diese Schule nicht mehr an der Backe hatte. Und die Perspektive Studium war irgendwie so, oh, das ist ja quasi wieder das Gleiche. War mir nicht klar, also mir war nicht klar, wie das geht dann. Und dann, wie gesagt, ich wollte immer irgendwas mit Musik machen, war immer so checkermäßig unterwegs, hatte dann meinen Job in dem Club und habe so parallel so angefangen, Bands zu managen. Wie das halt in dem Alter so ist, es gibt 5 Freunde, 4 spielen ein Instrument, der Typ, der kein Instrument spielen kann, der wird dann der Manager, das war ich. Und habe dann halt so Gigs für die
Aber besorgt. Mit 19, ne?
Ja,
20.
Jünger, so, also mit
18.
So 16, ja. 17, 18, also okay. So Kumpels so. Okay. Ne? Und dann halt auf so lokaler Ebene, dann haben die im Vorprogramm so The Jesus and the Mary Chain gespielt und dann in Frankfurt im Cookies war so ein Laden, den haben wir dann ausverkauft, da haben 200 Leute reingepasst, da hat man sich schon wie King Pommes gefühlt und wir haben ein Album zusammen produziert, was uns ein Typ aus dem Rotlichtmilieu finanziert hatte. Also ey, wild. So, und darüber habe ich dann Leute kennengelernt, also in Frankfurt, in der Butch Cup, wo immer Freitag und Samstag war immer so Independent Disco. Und da haben sich so die ganzen Freaks von langhaarig bis kurzhaarig getroffen. Und da hing ich dann natürlich auch immer rum und lernte einen Typen kennen, der aus Heidelberg zugezogen war. Der hieß Willi Ehmann. Und Willi Ehmann, der wurde dann später Geschäftsführer von der Sony. Also der war...
Shoutout an Willi an der Stelle, als Heidelberger ganz besonders natürlich. Oh, Willi, du wunderbar. Weißt Bescheid.
So, genau. Und Willi war damals der Pressepromoter bei CBS Records. Also das heißt, er hat die ganzen Pressetexte geschrieben und der wurde dann befördert und brauchte einen Nachfolger, der die ganzen Pressetexte schreibt. Von Jennifer Rush über Public Enemy bis Münchner Freiheit. Und dann quatscht der mich irgendwann an in der Butch Cup, du pass auf, ich suche jemanden, der schreiben kann. Hast du nicht Bock, das so halbtags zu machen? Weil du machst ja noch Zivildienst. Und dann bin ich immer morgens in mein Altersheim da gefahren und dann nachmittags um 4, wenn ich da Feierabend hatte, habe ich mich in die U-Bahn gesetzt, bin in die Stadt gefahren und habe dann da von 17 bis 20 Uhr die Pressetexte geschrieben.
Und jetzt? Ich habe mich ja vorbereitet, habe mich ein bisschen umgehört. Stimmt es, dass man dich an der Stelle Männlein genannt hat?
Ja, vorher, das war mein Punkname.
Ach, das war,
also, das war mein Punkname. Hier. Es gibt in Frankfurt ganz viele Leute, die kennen mich tatsächlich nicht unter meinem richtigen Namen bis heute. Die wissen gar nicht, wie richtig ich heiße, sondern da bin ich das Männlein, weil als ich Punk geworden bin, da war ich 14 und so ein Strich in der Landschaft und hatte ein altes Sakko von meinem Papa an, weil Lederjacke konnte ich mir nicht leisten von meinem Taschengeld, war zu teuer. Was eigentlich die amtliche Punker-Uniform gewesen wäre, und hatte hinten KFC, was meine damalige Lieblingsband war, der Kriminalitätsförderungsclub aus Düsseldorf, fantastische Band gewesen, drauf gemalt und hatte dann sofort, als ich da in diese Punk-Szene gekommen bin, da hießen ja alle irgendwie, ne, jeder hatte einen Spitznamen, das gehörte auch dazu. In anderen Städten hießen die so Chaos und Ratte. Und in Frankfurt gab es den Hofnarr, den Sittenstrolch und eben das KFC-Männlein. So, ne? Und der Name ist dann hängen geblieben.
Okay, dann hat sich das auch aufgeklärt. Ich habe so, bei meinen Recherchen habe ich so versucht, so ein paar Hintergründe noch rauszukriegen. So, okay, dann hat Willi dich als
Presseschreiberling dann da angefangen. Ja. So, ne? Und habe dann halt Freelance da meine Pressetexte geschrieben. Und das war halt auch ganz gut, weil, wie gesagt, ich hatte sozusagen was zu tun, tagsüber im Altersheim. Und wenn es in der Batsch gab, was zu tun war, ein Konzert, dann habe ich mir Urlaub genommen, habe dann einen Tag den LKW aus und wieder eingeladen, habe irgendwie Geld nochmal on top Geld verdient und habe abends für diese Plattenfirma Pressetexte geschrieben, was auch so angenehme Nebeneffekte hatte. Man konnte umsonst auf Konzerte gehen, man hat sich umsonst Platten mitgeben lassen. Also das war so mit 18, 19, 20 schon cool. So,
total.
Naja, und dann war aber irgendwann auch, ne, Zivildienst neigte sich dem Ende zu, und dann habe ich denen gesagt, Leutis, ich brauche Sicherheit. Also so, sonst muss ich mir was anderes suchen. Wenn ihr mich hier halten wollt, dann müsst ihr mir einen Vertrag geben. Und dann haben die mich angestellt als Pressepromoter, und dann habe ich dafür, keine Ahnung, für 1800 Mark oder so brutto damals dann da angefangen.
Aber dann nicht genrespezifisch.
Nee, alles. Also Generalist.
Genau. So, und, ne? Und durftest aber weiter Punk sein und Punk leben.
Ja, also da reden wir jetzt über 1988. Da bin ich dann nicht mehr so in der klassischen Punker-Uniform rumgelaufen, weil viele von denen, also ich war ja dann auch 81, so zweite bis dritte Generation. So die OGs, die Original Gangster, die haben in Frankfurt um 77 angefangen. Und wie gesagt, ich war so zweite, dritte Generation, und man ist dann so, also die Musik blieb und das Herz auch, aber das Outfit wechselte dann so ab Mitte der 80er Jahre. Die Haare wurden wieder länger, die Tätowierungen wurden mehr, dann kam Guns N' Roses, NWA, so, und man war so, also man war weiterhin dagegen, aber ich war vor allen Dingen immer auf der Suche nach extremer Musik. Das hat mich halt immer angeturnt. So, also Sachen so leicht abseits vom Mainstream. Und so Danger Seeker-mäßig musste es auch sein. Also ich habe immer Konzerte gut gefunden, auf denen man auch so ein bisschen Angst haben musste. Wegen dem Publikum oder wegen den Bands. Und da war natürlich klar Metal. Also wenn du mit 17, 18 damals zu Slayer gegangen bist, ja, das war schon.
Da habe ich ja schon Angst vor den Covers bekommen
immer. Ja, also gar nicht so sehr die Bands, sag ich mal. Aber das Publikum war schon so in der Offenbacher Stadthalle so. Das waren halt die Leute, die, also das Publikum waren quasi so prollig, wie wir aus gutem Hause eigentlich sein wollten, so ungefähr. Ne?
Und dann Anfang der 90er Glenn Danzig auch noch dabei.
Ja, das ging ja dann auch schon. Es gab so dieses legendäre Jahr, also 87, 88, wo das erste The Cult Album, was Rick Rubin produziert hatte, Danzig, NWA, das erste Album, Guns N' Roses, so Zeug, das war der Wahnsinn. Ne? Und das sind also, boah, da ist man dann natürlich hingepilgert, so, ne. Also, das heißt, die Haare wurden wieder länger, waren noch gefärbt, man hatte so Rockerklamotten an, so, Danzig war natürlich, klar, schwarz und, boah, und böse musste alles sein, so, ne. Und parallel habe ich halt dann auch angefangen, so viel so Gangster-Hip-Hop zu hören, weil, ich meine, Slayer und so, das war natürlich alles Kasperle-Theater, so, ne. Die haben so böse getan, aber NWA, das war der real shit, so, real Gangster, das fand man natürlich im Safe European Home super.
Aber es ist super spannend, weil wir darüber auf was kommen, was ja immer, wir kommen gleich noch auf die Rollen, aber wir haben ja was Ähnliches bei Genres, ne? So, dass man so in diesem, ja, welches Genre ist es denn und ist das denn jetzt Rock, Pop oder ist es Punk, Rock oder ist es, keine Ahnung, geht's in die Richtung, du hast angesprochen, Hip-Hop oder so, und dass man da ja eigentlich am Crossfader auch so einfach mal wirklich über Musik sprechen kann, sagen kannst, ey, das ist eine Form von Tonalität, von Ausdruck, die mich anspricht, die mich abholt und wo es mir einfach mal total egal ist, ob das jetzt im Plattenladen unter dem Fach Metal oder Rap ist, ne? So.
Das hatte bei mir halt mehrere Gründe. Also wie gesagt, erstmal Musik, die ich zu Anfang nicht verstanden habe oder die irgendwie extrem war, die hat mich immer angezogen, also so abseits vom Mainstream. So bis heute ist das so, ne? Und klar, also ich bin mit Punk quasi groß geworden. Das war das Erste, wo ich mich halt richtig reingekniet habe und wo man dann auch, da hat es ja auch so Entwicklungen gegeben. Als ich da eingestiegen bin, da war dann so Ramones und The Clash und Sex Pistols. Das war ja eigentlich noch relativ konventionelle Rockmusik, so Viervierteltakt. Und dann gab's, dann kam aus Amerika Ami-Hardcore, US-Hardcore. Also das wurde dann so, das gab das zweite Dead Kennedys-Album, In God We Trust. Das war damals ein Quantensprung, weil das war so schnell und so hart, das hatte man bis dahin nicht gehört. Und dann schwappte aus Amerika, von der Westküste, US-Hardcore rüber. Also man hört dann auf einmal das Wort Hardcore, was tatsächlich eine amerikanische Punkband, DOA, die haben 1981 ein Album rausgebracht, das hieß Hardcore 81 und haben mit diesem Wort ein neues Genre definiert. Ja. Und das war so schnell und so hart und super melodiös. Und die Amis konnten einfach viel, viel besser spielen als die Europäer und als die Deutschen sowieso. Also der deutsche Punk war in erster Linie so Rumpelpunk mit ganz wenigen Ausnahmen. Es gab kaum Bands, die gut spielen konnten, was aber auch scheißegal war. So. Und die Amis konnten alle wahnsinnig gut spielen und haben es irgendwie noch hingekriegt, da echt so Melodien unterzubringen. Das war der totale Knaller. So, und dann, das war halt so, ne, boah, härter, härter, härter. Und dann wurde das, dann war das aber irgendwann.
Bis zum Ministry dann.
Ja, das kam ja noch viel, viel später. Aber dann war so irgendwie okay, so Punk. Und dann war man auch so innerhalb des Punks irgendwann auch so, oh, ja, ein bisschen gelangweilt, sage ich jetzt mal. Und war schon wieder auf der Suche nach dem nächsthärteren. Und dann stolperte man über so Zeug, so Venom. Oder als dieses erste Metallica-Album mit dem blutigen Hammer, also der blutige Hammer, da hat man ja noch drüber geschmunzelt. Dann drehte man die Platte um und sah diese verpickelten Primaten auf diesem Bandfoto dahin drauf, dachte so, jawohl, das ist ja großartig, wie sehen die denn aus? Genial. Und dann legte man diese Platte auf und das war auch wieder so, was ist das denn? Mhm. Ja, Wahnsinn. Und das hat so, ich war immer auf der Suche nach solchen Momenten bis heute.
Und wir sind ja altersmäßig dann ein bisschen unterschiedlich von unserer Heranführung an Musik dann eben auch. Aber Teile davon habe ich eben auch genauso erlebt. Bist du da an der Stelle dann auch als Frankfurt, als Frankfurter Jung, der du da dann auch musikalisch geprägt wirst, bist du zum Techno rübergekommen auch noch? Oder hat dich das dann?
Total. Also okay. Das war so. Ich habe so zwei, drei Wellen in den 80ern. Also klar, Punk in allen Facetten war total dominant so bis Mitte der 80er. Dann Metal, also so Extrem-Metal natürlich. In erster ging es so los, so Slayer, Metallica, Venom, so Zeug. Darüber hat man dann aber wieder angefangen, sich so für die Wurzeln von Hardrock zu interessieren, was natürlich Anfang der 80er als Punk total verpönt war. Die einzige Nicht-Punk-Band, die man hören durfte, und die hatten auch noch lange Haare, waren Motorhead. Alles andere war natürlich Hippie-Scheiße, das ging überhaupt nicht. So, wie gesagt, damals alle meine Platten verkauft. Dann ging's los, ne, Einstiegsdroge, Metallica, Slayer, lalala. Dann kam Guns N' Roses. Oh wow, die sind ja auch ganz schön hart. Und die beriefen sich dann immer auf Aerosmith. So, hä, was ist denn Aerosmith? Dann fing man an, sich da reinzuhören. Dann kam so.
Das heißt, Guns N' Roses durfte man dann gut finden,
da
obwohl alle,
da
es
hatten,
voll
da hatten alle schon
Grunge war.
Ja, da hatten aber alle schon wieder lange Haare.
Okay, gut.
So, ne? Und man hört, man hat dann
ich auch.
Und es gab dann natürlich auch erfolgreiche Bands, die hart waren. So, ja. Ne? Also Metallica waren schon Ende der 80er Jahre eine dicke Nummer. So, ne? Und ich meine, Def American, wo das Danzig-Album war, war jetzt auch kein Underground-Label. Ja. Ne? Und bei Hip-Hop, wo ich dann irgendwie auch so ein bisschen eingestiegen bin für die härteren Sachen, da ging es ja immer um Bling Bling und um Erfolg sein. Und Kommerz war da, das war keine Diskussion da. Und Hip-Hop war halt so ein Ding, das schwang in Frankfurt, wo ich hergekommen bin, halt so mit, weil Frankfurt die Hauptgarnisonsstadt von der amerikanischen Armee war. Also das Leben der Stadt war extrem von amerikanischer Popkultur geprägt. Und einer meiner besten Freunde, also bis heute einer meiner besten Freunde, der Donald Schuster, Shoutout to him, der war so der ist so drei Jahre älter als ich. Und der war auch auf diesem Lessing-Gymnasium. Schaut auch ans Lessing-Gymnasium an dieser Stelle. Und hatte damals orange Haare. Und Donald hat einen farbigen amerikanischen Soldatenvater gehabt. Also so klassisches, auch was es in Frankfurt schon häufiger gab. Und natürlich ein Junge mit dunkler Hautfarbe und orangen Haaren, das gab's nicht häufig. Und das war auch so, wow, was ist denn das für ein cooler Typ? So, ne? Und der hat mich dann in der Punk-Szene, der war auch so ein Kopf größer als ich, der hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und hat mich immer gegen so das Mobbing, was in so Jugendgruppen halt auch immer passiert, dann so in Schutz genommen. Und was ich an dem auch super fand, dass der von Anfang immer einen Fick auf diese ganzen Szene-Kodex gegeben hat. Also der hat dann 81 neben Punkrock immer einen Stick, einen Badge gehabt mit Boy George von Culture Club. Ja. Der war quasi Punk innerhalb von Punk. Das fand ich super. Und hat auch
der hat das System getrippelt.
Dem war das scheißegal. Der hat gesagt, hör mal hier, ich höre das, was mir Spaß macht. Das ist ein Quatsch. So, ne? Und der hatte halt natürlich auch die physische Präsenz, um das so entsprechend durchzusetzen. Das fand ich mega. Und der hat damals schon, also Hip-Hop hieß damals ja nicht Hip-Hop, sondern Rap.
Genau.
Also Grandmaster Flash und so Zeug, was damals so als Popper-Musik gab. Auch totaler Quatsch, so, weil das lief halt in Discos, ja. Aber ich meine, die Jungs, die waren echt hart. Die Punks, das war ja alles ein Punk war Kostümfest. Grandmaster Flash, die waren real shit. Und der hat das gehört und hat mir das irgendwie nahegebracht. Und da bin ich auch irgendwie, ich hatte dadurch so diese Ader für Hip-Hop und bin dann, wie gesagt, Ende der 80er kam das ganze Zeug aus Amerika rüber. So, aber komm aus einer klassischen Rocksozialisation und so wie ich ausgesehen habe, speziell in der ersten Hälfte, man war halt nie tanzen. Weil man geht nicht in Disco. Disco ist so.
Ist was für das, Popper.
Ja, für Popper und schlimmer so, ne? Und das hat mir halt völlig gefehlt in der Sozialisation, weil es ging immer um so ein Hartmann-Ding auch, ne? Also harte Jungs tanzen nicht. Naja, und dann ging das so 90 mit Techno los.
Ja.
Da wohnte ich schon in München, bei Virgin gearbeitet, hatte aber noch eine Situationship, wie man heute sagt, in Frankfurt. Bin so am Wochenende mal hochgefahren. Hab da in der Kneipe mich in die Bar gestellt, wo ich vorher auch mal gearbeitet hatte. Und da quatschte mich dann irgendwann ein Typ an. So, Gude, ich bin der Sven. Und ich kenne dich, weil wir haben eine gemeinsame Freundin. Die arbeitet hier bei Logic oder bla bla bla. Und das war eine alte Punker-Kollegin von mir, die dann bei einem von diesen Prä-Techno-Labels arbeitete. Und ich war irgendwie so eine halbbekannte Figur da in der Stadt. Und der fand das halt ganz lustig, diesen Langhaar-Rocker, dem hat so den, Alter, ich hab hier hin, Club ohne rum, obergeile Sound hier. Und während der mich so volltextet, das muss dieser Sven Fetz, ich hab von gehört, so DJ und Techno und drei Tage wach und ultra laut und ultra hart. Das gucke ich mir mal an. So. Und dann ich bin mit meinem Auto dann immer nach Frankfurt gefahren, habe das an dieser Bar stehen lassen, bin dann mit der U-Bahn in die Batschkap gefahren, Freitagabend, habe da rumgestanden, die machten um 2 Uhr zu und dann habe ich meine Jungs da gefragt, will noch einer mit mir ins Omen gehen?
Jawohl.
Und dann waren die alle so, da sind ja nur Schwule, das ist ja keine Musik, das ist ja nur bum bum so. Ne? Und ich stand da und dachte so, was ist denn hier verkehrt? Die quatschen genauso, wie die Spießer-Hippies 10 Jahre vorher über uns Punks damals geschimpft haben, von wegen, das ist ja keine Musik, die können ja nicht spielen, das ist ja alles nur Krach. Und dann irgendwie noch mit so einem homophoben Touch oben drüber, ich war so, wisst ihr was, ihr Arschlöcher, jetzt fahre ich da erst recht hin. Das hört sich interessant an. Und dann bin ich da hingekommen, da stand ein Türsteher, den ich kannte, der hat mich dann reingewunken. Und Sven stand hinterm im Mischpult, der Laden war ja winzig.
Ja, klar.
So, ne?
Ja.
Und winkte mir so zu und dann guckte ich mir das an. Und also danach war für die nächsten Jahre erstmal nichts mehr wie vorher. Ne? Also so dieses Befreiende, sich in der Musik aufzugehen und sich hinzugeben und nächtelang zu tanzen, das kannte ich halt nicht. Das war halt neu. Und, was halt total irre war, es war wie 10 Jahre vorher Punk. Es kamen jede Woche 2, 3 Singles raus, Maxi-Singles, mit irgendwas, was du vorher noch nie gehört hattest, was es vorher nicht gab. Also ich habe das große Privileg gehabt, 2-mal relativ weit vorne an so musikalischen Revolutionen mit dabei gewesen zu sein. War top.
Ja, super spannend, weil du an der Stelle auch wieder über Genres hinaus die Musik gesucht hast. Extrem. Für mich persönlich ist da auch so eine kleine Zeitschleife drin, weil Omen ja auch da gewesen, aber noch sehr jung und wahrscheinlich am selben Türsteher im Zweifelsfall gescheitert. Aber dafür gab es ja HR3 Club Night und zwar rauf und runter. Aber lass uns mal an der Stelle kleine Ecke abbiegen, Klassik. Hast du in der Klassik auch an irgendeiner Stelle was finden können, was dem entspricht? Weil siehe Nigel Kennedy und vier Jahreszeiten, plötzlich hast du so jemanden, der mit so einer Punker-Attitude versucht, ist da irgendwo was für dich drin gewesen? Oder
ist jetzt mittlerweile was drin, aber Nigel, also ich finde immer mit ganz wenigen Ausnahmen so einen albernen Zugang zur Musik finde ich irgendwie uncool. Also so Nigel Kennedy fand ich immer doof. Also ich habe den mal kennengelernt, netter, super netter Kerl, so very entertaining, aber der Zinnober passt mir halt nicht. Und habe halt jetzt auch da, so Klassik verstehe ich halt überhaupt nicht. Und weil ich es überhaupt nicht verstehe, habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. So, ne? Und habe halt, also ich blick da gar nichts, aber ich wohne ja in Düsseldorf, da gibt es die Rheinische Post, weil die Rheinische Post hat so einen ikonischen Klassikkritiker, Wolfgang Goertz oder so ähnlich heißt der. Und nach dem kaufe ich CDs.
Okay.
Wenn der eine Rezension schreibt, weiß ich, aha, wenn der Typ sich damit beschäftigt, ist das irgendwie interessant, das ziehe ich mir mal rein. Dann gehe ich mal in den Plattenladen und hole das Ding und ziehe mir das rein und hör mich da rein, denk so, ist irgendwie geil, ich verstehe nicht, was das soll, aber ist irgendwie klasse.
Das war nämlich so als drunterliegende Frage für mich noch, so siehe Genre. Und jetzt ziehen wir mal den Crossfader rüber kommen nach deinen verschiedenen Stationen, die ich ja eingangs genannt habe, und dem Suchen nach Musik, kommst du 99 wieder zu JKP, bist, jetzt haben wir einen echten Zeitsprung hingelegt.
95. Ach so, Quatsch, so. 99 aus Berlin zurück,
genau,
zu
exakt, JKP. Exakt. Genau, exakt. Ja, so, ja. Aber dazwischen ist viel passiert. Du bist jetzt aber wirklich 100% verbunden. Du bist 100% mit den Hosen und hast die aber ja davor schon, du hast für sie gearbeitet in einer anderen Rolle. Und jetzt bist du da und bist Geschäftsführer, verschiedene Blickwinkel auf diese Band. Hol uns da mal ein bisschen ab. Wie ist das so geworden, dass du dann gesagt hast, okay, ich bin hier all in. Sie haben dich gerufen, okay, ja. Und was war da dann plötzlich in deiner Rollendefinition? Da bist du ja nicht mehr, da bist nicht mehr Fanzine, du bist nicht mehr Firma draußen. Ihr habt neulich gerade 30 Jahre später Nummer 1 Album gehabt. Was eine Story. Und vor allem, wenn wir so über was ist in der Zwischenzeit passiert sprechen, dann ist da ja auch ein wesentlicher Shift gewesen, dass die Hosen wirklich rausgegangen sind und gesagt haben, wir machen das jetzt selber, und zwar Jahrzehnte vor irgendwelchen Vertriebsdeal-Logiken und DIY-Logiken und so, und ohne die Anbindung an die riesen Audiences, die man irgendwie Social-Media-mäßig tracken kann. Da ist ja so viel, auch da wieder First Mover drin. Was ist das für eine Situation? Ist das ein Startup-Feeling gewesen oder ist das ein, ich komme hier zu einer der größten Bands, Punk, da sind die ja schon nicht mehr Punk-Nische gewesen, sondern das war Rock voller Erfolg. Hol uns da rein, bitte.
Also die Toten Hosen sind eigentlich, das ganze Konstrukt ist von der Pike auf so Punk, wie es nur irgendwie geht. Nämlich, das hieß ja auch immer Selbstermächtigung und Kontrolle über deinen künstlerischen Ausdruck, und keiner quatscht dir rein, und das war von Anfang an bei den Toten Hosen das Allerwichtigste. Und die hatten durch ihren Manager, den Jochen, nachdem die Firma genannt ist, der leider vor ein paar Jahren gestorben ist, der hat ja wegweisende Deals für die von Anfang an gemacht, die immer dazu geführt haben, dass die Band irgendwann ihre ganzen Rechte wieder zurückbekommen hat. Was sie dazu ermächtigt, dass sie heute komplette Kontrolle über ihren Katalog haben. Und das war auch damals in den 80er Jahren, wo sie bei Virgin unter Vertrag waren. Udo Lange, der damalige Geschäftsführer, der sie unter Vertrag genommen hat, der neben Jochen mein zweiter großer Mentor ist, wurde durch die Verträge halt auch gezwungen, dass er ihnen wenig reinreden konnte oder wenig reinreden durfte. Hat er trotzdem gemacht, und das Gute an den Hosen ist immer, die nehmen auch manchmal Ratschläge von anderen Leuten an, was sie bis heute schon sehr stark macht und was letztendlich auch so meine Position innerhalb von dem Gefüge ist. Aber es ging halt immer um Kontrolle, dass die Band gesagt hat, wo unser Name draufsteht, da möchten wir bestimmen, wie sieht das aus, wie klingt das, wie wird das vermarktet. Das war nie anders. So. Und als man sich das dann leisten konnte, Mitte der 90er Jahre, also 1990, ging bei den Toten Hosen nach dem Goldalbum für ein kleines bisschen Horrorshow wirklich die Tour zum Mainstream-Markt auf. Mhm. Die Band hat sich nicht geändert, aber der Musikgeschmack der breiten Masse hatte sich geändert. Man kann sich ja heute nicht mehr vorstellen, dass in den 80er Jahren nicht vorstellbar, harte Rockmusik zu spielen und Deutsch zu singen. Es gab Leute, die Deutsch gesungen haben, das waren aber die Oldies, die es heute immer noch gibt, den Kollegen Grönemeyer oder Udo Lindenberg, so. Aber das war eine andere Liga. So Hard Rock und harte Musik, da musstest du Englisch singen. Und auf Deutsch haben die Toten Hosen gesungen und ein paar Underground-Punk-Bands. So. Ab 1990 hat sich das auch durch Zutun der Toten Hosen geändert. Und die hatten ein paar super erfolgreiche Platten und dann irgendwann das notwendige Kleingeld, um zu sagen, wofür brauchen wir noch eine Plattenfirma? Wir haben gefülltes Bankkonto, wir können uns das jetzt selber finanzieren, wir machen das ab jetzt selber. Und das führte zur Gründung des eigenen Labels, JKP, Jochens kleine Plattenfirma.
Was aber immer noch eine echte Innovation war, weil gefülltes Bankkonto hin oder her, du musst ja auch wirklich den Willen haben, dich dann unternehmerisch zu betätigen.
Und bis dahin konnten wir immer die Rechnung für alles an Udo Lange schicken und er musste das dann bezahlen.
Ja, exakt.
Auf einmal musstest du selber bezahlen und gucken, dass du auch noch Geld auf dem Bankkonto hattest. Das war der Unterschied so. Und dann war natürlich in den 90ern, das waren so die goldenen CD-Jahre, so klassischer Patrick-Ort-Spruch, seit 1900 mit auch im Live-Bereich. Seit 1990 spielen die Toten Hosen immer in den größten Städten, immer in den größten Hallen und es war immer ausverkauft. Das waren für uns die 90er Jahre. Das war der Wahnsinn.
Und das war aber auch gesetzt. Es war nicht so, weil du gesagt hast, da hat sich der Mainstream-Markt erschlossen. Das war auch wirklich was man so kapiert hat im Sinne von, das ist jetzt so und das ist jetzt irgendwie mittelfristig, wird sich das nicht einfach ändern.
Ja, es war für die Band war es, glaube ich, schwieriger als für mich, weil ich habe vorher schon bei einer klassischen Plattenfirma gearbeitet. Also das so Star-System, sag ich mal, kennst du, wenn du in so Strukturen arbeitest. Für die Toten Hosen war es echt schwierig, kopfmäßig damit klarzukommen. Hey, wir sind ja auf einmal Stars, wie gehen wir damit um? Es gab keine Role Models vom Punk zum Star, zumindest nicht in Deutschland. Ja. So. Also das war für die, da haben die schon mit zu kämpfen gehabt. Man muss die jetzt auch nicht bemitleiden, die armen Jungs, aber das war für die nicht einfach manchmal so. Ne? Wie gesagt, für mich war es normal. Aber was heißt normal? Ich kannte das System halt so. Aber es war so Anfang, es war in den 90er Jahren über viele Jahre hinweg so, da konnte sich jeder auf die Toten Hosen einigen. Die liefen im Radio, es gab auf einmal Jugendsender, die mussten jugendliche Musik spielen. Die Toten Hosen waren damals jugendliche Musik. So, ne? Alle konnten sich auf die einigen. Das ging die ganzen 90er ziemlich lange gut.
Und du bist drin als wirtschaftliches Mastermind?
Naja, ich habe damals mit Jochen quasi den Laden, so das Tagesgeschäft gemacht. So, ne? Das Label geleitet. Auch damals schon das Label geleitet, bin aber 99 natürlich in als Verantwortlicher zurückgekommen, weil halt Jochen nebenher auch immer andere Geschichten am Laufen hatte. Und die Band gesagt hat, wir möchten gerne jemanden haben, der immer da ist. Der das ganze Unattraktive, sich um den ganzen unattraktiven Administrierungskram kümmert. So, und da habe ich gesagt, ja, okay, passt schon. Weil ich halt auch, also die Band Campino hat mich selber angerufen und die Band hat mir unheimlich viel ermöglicht, hat mir unheimlich viele Chancen gegeben und insofern ist da auch so ein gewisses Loyalitätsgefühl. Wenn der Präsi vom Mother Chapter dann persönlich anruft und sagt, komm bitte wieder nach Düsseldorf, wir brauchen dich, dann kannst du nicht Nein sagen. Und dann bin ich nach Düsseldorf gegangen und mein Gott, das ist jetzt 27 Jahre her. Ne? Und ich habe halt das Riesenglück, dass wir das irgendwie noch gut umschippert haben jetzt die letzten Jahre.
Naja, und also umschippert ist nett gesagt, geprägt mit Hymnen, geprägt mit Live-Erlebnissen, geprägt mit kulturellen Aussagen, geprägt mit gesellschaftspolitischen Aussagen. Das ist ja was, wo wirklich aber auch deine Rolle entsprechend gewachsen ist, weil du hast gesagt, so das, die administrativen Dinge und Label geleitet und so, ja gut, aber es ist ja Label, es ist Verlag, es ist all das, was die Außenkurve immer nicht so richtig verstehen muss, auch ehrlich gesagt. Und gleichzeitig bist du noch Manager von anderen Bands. Das, also ehrlich gesagt, das muss man ja in diesen zwei Hirnhälften auch irgendwie sortiert kriegen. Mache ich das jetzt komplizierter, als es ist? Weil es halt
ja, die Antwort ist ja. Weil zum einen mache ich das ja nicht alleine, sondern wir sind neun Menschen, die das mit mir zusammen machen und für mich machen.
Okay, macht 18 Hirnheften.
Team, so, ne? Und dann ist das natürlich auch, das ist ja keine Raketenwissenschaft, was wir machen, ja, oder Astrophysik, sondern wir sind Dienstleister für Bands und alle Bands, mit denen wir zu tun haben, die Mechanik ist in vielen Bereichen ähnlich. Das heißt, es ist skalierbar, wie man heute so schön sagt. So, also die funktionieren in vielen Bereichen ähnlich. Die klingen total anders. Die sind total unterschiedliche Persönlichkeiten, alle Leute, mit denen ich zu tun habe. Aber zum Beispiel die Sänger, also ein Monchi von Feine Sahne Fischfilet, ein Campino und ein Sammy von den Broilers, ich muss immer wieder lachen, wie ähnlich die sich in vielen Bereichen sind. Und die anderen Sänger, mit denen ich zu tun habe, auch. Weil das ist ein bestimmter Menschenschlag, der sich auf eine Bühne stellt und vor 100 bis 100.000 Leute den Larry macht. Das machst du nicht, wenn du total schüchtern bist und am liebsten zu Hause vorm Fernseher sitzt. So. Und insofern sind die Sachen, die wir da zu tun haben, relativ ähnlich. Und dann geht das auch.
Und jetzt machst du es ein bisschen einfacher, als es ist, weil trotzdem sind es sehr komplexe Persönlichkeiten, die ja dann auch entsprechend gerade in so einer Partnerschaft, du bist mehr als ein Geschäftspartner, das musst du ja auch leben miteinander, du musst es auch aushalten, du musst auch die Entwicklung aushalten,
du entwickelst
dich als Persönlichkeit weiter, du bist mittlerweile dann Familienvater, du erlebst nebenher noch eine Disruption im Markt um die Jahrtausendwende, das physische Geschäft verändert sich, du kannst eben nicht mehr skalieren und sagen, ach so, wir machen jetzt mal das nächste Album und dann schippern wir irgendwie nach Media Saturn Süd irgendwie 100.000 Einheiten oder so. Das heißt, auch da, du bist ein Household Name als Band in einer digitalen Welt, wo jedes und alles immer überall in einem anderen Kontext erscheint. Ja,
aber der Kern ist immer der gleiche. Der Kern ist immer der gleiche. Und
Musik.
Die Musik und eine bestimmte Art von Musik, die auch eine gewisse Haltung rüberbringt. So, ne? Das ist auch so, es gibt ja gerade die große KI-Diskussion und so, was natürlich auch zu totalen Verwerfungen führen wird, aber es wird immer Musik geben, die so eine gewisse Haltung transportiert, die du halt hörst, weil du die Musik gut findest, aber weil du die Typen auch gut findest. Also wir haben vorhin über Guns N' Roses gesprochen. Guns N' Roses hast du auch gehört, weil du gerne so sein wolltest wie die Typen. Und ich bin Punk geworden, nicht weil ich die Musik gut gefunden habe, sondern erstmal, weil ich die Attitude gut gefunden habe. Und dann habe ich mir die Musik angeeignet. Und insofern ist das bei allen Bands, mit denen ich zu tun habe, ist das Allerwichtigste die Musik. So. Und wenn die Musik gut ist, zu der ich nichts beizutragen habe, dann geht's mir auch gut. Ich bin Dienstleister, mein Job oder der Job von uns ist es, unseren Klienten das abzunehmen, was sie abgenommen haben möchten, um der beste Bandmitglied XY zu sein, der sie sein möchten. Und da gibt es auch innerhalb der Bands Leute, die sich unterschiedlich viele Dinge abnehmen lassen wollen. Also ich habe in einer Band Leute, die buchen sich bis heute ihre Reisen selber. Wo wir sagen, Alter, du hast hier ein Büro mit 9 Angestellten.
Weil sie es können.
Warum? Kann ich selber. Ja. Brauche ich nicht. Muss ich euch nicht mit belästigen. Ich sage, bezahlst du uns dafür? Nö, passt schon so. Hat dann halt immer den Nebenteil. Man weiß dann nicht so, wo ist denn eigentlich, ich sage jetzt keine Namen, so, ne?
Der wohnt in einem anderen Hotel, hat er halt falsch gebucht.
Keine Ahnung. So, oder ist der in der Stadt? Dann rufst du den an. Wo bist du denn? Ja, ich bin in, keine Ahnung. Oh, okay, wie lange noch? Ja, bis übernächste Woche. Ja, schön, dass wir das auch mal erfahren. So, ne? Also, wie gesagt, klassischer Dienstleister. Und diese Dienstleistungen werden immer gefragt sein von Künstlern, weil die halt auch nur einen 24-Stunden-Tag haben. Und viele Künstler möchten halt auch jemanden an ihrer Seite haben, der da von außen mal drauf schaut und auch mal seine Meinung sagt. Und das muss man vice versa aushalten können. Ich muss aushalten können, dass mir einer von der Band sagt, netter Vorschlag, aber peinlich oder doof. So, ne? Und die müssen aushalten können. Ich sag so, ah, cool, ihr wartet 3 Monate im Studio und jetzt habt ihr mir die 6 Lieder da vorgespielt. Finde ich aber, so richtig abholen tun die mich nicht. So, ne? Das kann aber beiden Seiten irgendwie helfen.
Naja, gut, wenn du diese Stabilität der Beziehung hast, die das ermöglicht mit genau diesen Persönlichkeiten, über die du sprichst. So. Also, und das ist ja schon was auch in dieser Stabilität deiner Person, das ist ja schon was ganz Besonderes und ein ganz besonderes Glück, das auch so leben zu können. Du hast KI angesprochen. Lass uns da mal kurz hingehen, weil wir haben über Veränderungen des Musikgeschmacks, persönlichen Musikgeschmacks, über eine Genese einer der größten Bands gesprochen. Jetzt kommt KI, KI ist schon da, KI wird so viel verändern. Ist das was dich auf eine gewisse Weise die ganze Zeit triggert und du überlegen musst, wo geht das jetzt wieder hin? Oder bringt das umso mehr den Punkt, den du vorhin herausgearbeitet hast, so dieses, wir sind Dienstleister, wir müssen uns ganz konkret jetzt fragen, keine Ahnung, Produktion des aktuellen Albums, Monster-Tour, die ihr vor euch habt, und drängst es ein bisschen in den Hintergrund und sagst, okay, da mache ich mich schlau und da habe ich Partner, von denen ich mir das erklären lasse? Oder wie sehr irritiert dich diese Disruption gerade?
Gar nicht im Augenblick. Mhm. Weil wir natürlich, dadurch, dass wir den Quatsch schon so lange machen, durch diese digitale Umwandlungsphase total durchgegangen sind. Mhm. Und auch ich so lange Jahre so, das wird schon nicht so und wir halten dagegen, wir gehen nicht ins Streaming, so, ne? Und dann irgendwann kommst du halt auf den Trichter.
Das Internet geht doch nicht mehr weg.
Das ist eine Entwicklung, die ist nicht aufzuhalten. Und wenn die Leute da Bock drauf haben, kannst du dich einfach langlegen. Es ist egal, es passiert mit oder ohne dir. Und es geht aber trotzdem irgendwie weiter, so wie es bei uns auch irgendwie weitergegangen ist. So. Und natürlich wird das ein Teil der Musik, Autorenschaft, sag ich mal, ersetzen. So, ne? Nämlich Leute, ein ganz wichtiger Satz in meinem Leben war auch, ich glaube, Udo Lange hat mir den damals gesagt, der mir sagte, du musst dich damit abfinden, dass wir einen Großteil unseres Geschäftes mit 5% Intensivkäufer machen. Die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland interessiert sich einfach gar nicht für Musik. Die geht Tennis spielen, wandern, züchtet Katzen. Die hören nicht mal Radio. Und von den anderen 50% sind 45% eher so in der Richtung oder 40% unterwegs. Was hörst du am liebsten? Ja, Charts. So, und Leute, die, ey, nix gegen jeder, wie er möchte, alles easy, aber wenn ich einfach da im Frühjahr so Top 40 Radio höre oder heute halt Top 50 Spotify Playlist oder irgendeine Spotify Playlist und mich berieseln lasse, dann ist es vielen Leuten auch völlig egal, ob die Musik die KI gemacht hat oder irgendein Autor.
Hoffentlich nicht.
Mein Zugang zur Musik ist ein anderer. Mich interessieren die Menschen dahinter, aber es gibt einfach viele Leute, für die ist Musik ein Gebrauchsgut. Und das wird natürlich ganz klar. Die haben auch kein Problem mit der KI. Ist das zu verdammen? Nein, ist es nicht. Rechte Frage muss irgendwie geklärt werden. Das ist ja unter anderem auch der Job so von euch. So, deswegen bin ich sehr froh, dass es euch gibt als unseren Lobbyverein. Gehört ja auch dazu. Aber mein Schwerpunkt ist halt ein anderer oder unser Schwerpunkt. Wir kümmern uns halt um die Bands, die so Musik machen, die Musik machen für Leute, die sagen, wir möchten gerne Künstler und Werk am besten gemeinsam gut finden.
Und da ist ein spannender Punkt, und du hast es vorhin angesprochen. Du hast vorhin Selbstermächtigung gesagt. Das ist ja was, was auch mit Kontrolle zu tun hat letztlich. Also zu sagen, okay, ich möchte hier Herr des Verfahrens sein. Ich möchte das machen, was ich machen will, und das mache ich richtig. Und an der Stelle jetzt zu sehen, dass das, wo wir uns hinbewegen, in gewisser Weise einen Kontrollverlust mit sich bringt. Und ich komme jetzt nicht auf Urheberrecht im Detail, aber Kontrollverlust auch wegen der Vermischung von, wessen Stimme ist das eigentlich gerade? In welchem Kontext kommt jetzt plötzlich dieses Gesicht irgendwo und steht der wirklich für diese Nachricht? Gerade wenn du eine politische Aussage hast, wenn du gesellschaftspolitisch aktiv bist. Das ist ja schon was, wo so diese, wo gehen wir da hin? Also jetzt wirklich nicht nur musikspezifisch, sondern diese gesellschaftliche Frage, die mich jetzt vielleicht aus der juristischen Ebene, aus der politischen Debatte nochmal anders challenged, aber gerade vor dem Hintergrund Selbstermächtigung und stelle ich mir das vorsichtig gesagt prickelnd vor, sich auf diese Reise zu begeben, wohl wissend, dass ihr halt auch eine Basis habt, die so groß ist erstmal an Katalog, an Oeuvre, an dass das nicht einfach so, ach guck mal da, falscher Kontext und da siehst du, wie sie wirklich sind. Aber das ist ja schon eine Mega-Challenge auch, und da komme ich wieder zum Pressepromoter, als jemand, der wirklich auch Interesse an dieser Form von fachlicher Promotion hat und plötzlich sieht so, hey, Dicker, was wird denn hier alles da rausgeschwemmt und was ist denn überhaupt noch Kanal und was ist Rückkanal? Und also bist du da einfach so erfahren, so gechillt, dass du sagst so, ja, pass auf, das ist jetzt die nächste Disruption, wir gucken uns, wir sind dabei, wir werden es mitgestalten?
Was passiert, wird passieren. Ich habe mir irgendwann mal angewöhnt zu sagen, dass ich mich auch nur noch über Sachen aufrege, die ich auch selber irgendwie verbockt habe. Weil viele andere Sachen, also das kann ich natürlich versuchen dagegen zu halten, mache ich in vielen Dingen auch, aber ich habe da keine schlaflosen Nächte oder stecke da keine Energie rein. So, wenn Scheiße passiert, die ich nicht zu verantworten habe, ich sage mal im beruflichen Bereich so oder auch im politischen Bereich kann man sich engagieren dafür. Klar kann man nicht sagen, ja, wird halt so passieren, so, ne? Man versucht natürlich das über die Einflussmöglichkeiten, die man hat, zu gestalten. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, das komplette digitale Ding haben wir durchlebt, haben das, glaube ich, auch ganz gut gemacht. Wir sind noch da, ich bin noch da. Und ich habe es auch nicht vor, in den nächsten Jahren in Rente zu gehen. Also ich freue mich auf die nächsten 15 Jahre. So, ne? Das wird interessant werden. Aber es war auch schon vor 10 Jahren interessant und es war auch vor 20 Jahren interessant und es war auch vor 30 Jahren interessant. Und es war nie früher alles besser. Es war früher genauso gaga wie heute. Und die Musik war auch vor 30 Jahren nicht besser als heute. Das ist Quatsch.
Ja, man könnte schon an manchen Stellen, das ist dann jetzt wirklich, also da gehen wir wieder in auch generationelle Wahrnehmung, glaube ich, das Thema Geschwindigkeit von bestimmten Prozessen. Also, und dann bist du jetzt, wenn du jetzt nicht über den orangehaarigen Mann sprichst, sondern wirklich sagst, okay, guck mal, allein die Release-Aktivität, die Überschwemmung teilweise mit Inhalten, mit Musik im Speziellen, die Aufmerksamkeit, der wirkliche Fokus dann auch. Ich meine, das ist ja schon was, da gibt es einen Grund, sich dem wirklich auch gesellschaftlich anzunähern. Wir parken das mal hier an der Stelle, weil ihr habt natürlich auch was, worauf du dich gerade ja sehr konzentriert vorbereiten wirst. Es würde mich interessieren, wie ihr da gerade so, an welchem Punkt ihr seid. Ihr habt eine riesen Live-Tour vor euch jetzt mit den Hosen. Also mit den anderen hast du auch noch Live-Touren vor. Aber jetzt sagen wir mal, Hosen ist announced, wird riesig. Was ist das jetzt? Ist das jetzt gerade Sauerstoffzelt, Meditation, Klangschale und bald geht's dann in den Bus? Oder ist das was, wo man ist das
Es brennt an allen Ecken und Enden. Die Band ist noch im Studio. Das Album kommt in 3 Monaten. Wir hängen ungefähr 4 Monate hinten dran. Wahnsinn. Ich sag seit 1990, wo ich mit denen quasi arbeite, in verantwortlicher Position, bei jedem Album, was rauskommt, noch später könnt ihr nicht abgeben, weil es kommt einfach dann nicht mehr raus. Und die schaffen es jedes Mal noch einen draufzulegen. Und sowas wie jetzt, das irgendwie Album wird angekündigt und die können noch nicht sagen, wie viele Lieder draufkommen, weil sie noch dabei sind zu schreiben und einzuspielen, gab's noch nicht. Also es ist sehr spannend gerade. In 2 Wochen kommt die erste Single. Ich weiß noch nicht, was die zweite ist, weil die haben wir noch nicht ausgesucht, weil die Platte noch nicht fertig ist, das Album noch nicht fertig ist. Wow.
Und das heißt aber also nichts mit, wir machen jetzt schon mal hier Bühnenplanung.
Doch. Also das läuft parallel. Natürlich. Es gibt die Band, die Toten Hosen Band ist in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften organisiert. Es gibt die AG Musik, es gibt die AG Text, es gibt die AG
fast wie im Verband, ne?
Artdirektor, ne? Und die beiden Artdirektoren, also Andi Meurer, der Bassist, und Breiti, der andere Gitarrist, die sind schon seit letztem Jahr dabei, dass die Optiken und so vorzubereiten. Das läuft halt unabhängig von der Musik. So, okay. Ne? Da hat jeder was zu tun.
Okay.
Also ich bin guten Mutes, dass es eine Bühne mit einem Dach geben wird und eine Stromquelle, wenn wir am Ende Mai losfahren und ich glaube am 14. Juni, 7. oder 14. Juni gibt es das erste große Open-Air-Ding in Stuttgart auf den Cannstatter Wasen. Ich freue mich sehr darauf.
Und zeigt aber auch wieder, vielleicht zum Schluss nochmal, wie viele verschiedene Blickwinkel und Verantwortlichkeiten du in dir auch wieder zusammenführst, weil in dem Moment, wo du darüber sprichst, dass es die verschiedenen Workstreams auf Neudeutsch gibt, die parallel laufen, kannst du sehr schön 9 Leute haben und 18 Gehirnhälften und das funktioniert und man ist Profi, man ist lang dabei, aber trotzdem kommt's ja bei dir irgendwo dann zusammen und das Ganze nochmal gepaart mit anderen Bands, die etwas Ähnliches, Vergleichbares erleben. Also Chapeau und dass du so entspannt hier dir diese Zeit nimmst. Danke, Patrick, weil also ich könnte hier an der Stelle noch so reinzoomen, einfach aus Interesse an der Musik, aus Interesse an dem, was du lebst als prägender Musikmanager. Das machen wir vielleicht ein andermal, führen es vielleicht mal fort, wenn wieder was passiert ist, wenn wieder irgendwie der nächste Trend aufgetaucht ist. Vielen, vielen, vielen Dank, Patrick.
Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke dir. Das war For the Recorded mit Musikmanager Patrick Orth, der uns mitgenommen hat auf eine kleine Zeitreise. Ehrlich gesagt, ziemlich große Zeitreise. Wir haben mehrere Jahrzehnte gestriffen. Wir haben verschiedene Genres immer ausgehend von Punk uns erarbeitet und sind dabei auf seine persönliche Branchengeschichte und die Bandgeschichte eingegangen. Aber am Ende sind wir auch zu den großen Themen gekommen, KI und Co., die verschiedenen Herausforderungen, die er aber auch schon gemeistert hat in seiner Karriere und natürlich dann jetzt in der Gegenwart aktuelle Produktion des Albums, bevorstehende Live-Tour. Mir hat's großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Denkt dran, liken, Feedback geben, downloaden und bis ganz bald. For the Recorded, der Podcast für Musik, Business, Politik und Gesellschaft, powered by Bundesverband Musikindustrie. Weitere Informationen zum deutschen Musikbusiness findet ihr im Netz auf musikindustrie.de sowie auf den Social-Media-Kanälen vom Bundesverband Musikindustrie auf LinkedIn, Instagram oder Facebook.